Die ersten 6 Monate des Jahres sind vorbei und das ist doch perfekt für eine Folge, in der wir mal schauen, welche Anlageklassen im ersten Halbjahr am besten liefen und ganz konkrete Einschätzung von mir, ob sich ein Investment und ein Einstieg immer noch lohnt. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Und ich hatte es im Intro schon gesagt, ich finde es immer spannend, wenn man so eine Halbjahresbilanz, natürlich auch gerne zum Ende des Jahres eine Jahresbilanz zieht, um dann zu schauen, welche Werte, welche Anlageklassen besonders gut gelaufen sind und welche weniger gut gelaufen sind. Ich möchte mich heute mal auf die Top-Performer beziehen, die so in den ersten 6 Monaten des Jahres wirklich das Rennen gemacht haben. Und man könnte ja denken, dass in Anbetracht des ganzen Tech-Hypes, meine ich jetzt gar nicht mal abwertend, sondern KI hat ja nochmal neuen Schwung gerade bei den großen Tech-Werten reingebracht. Und es hat ja auch bei Aktien wie, nennen wir sie mal, eine Nvidia und andere, ja deutliche Gewinne gebracht. Also sogar in diesem Jahr eine Nvidia immer noch 150% fast vorne. Also es ist ja eine unglaublich beeindruckende Performance, die hier hingelegt wurde aus Börsenparkett. Und da sollte man ja denken, okay, in Anbetracht dessen müsste eigentlich so die beste Anlageklasse im Bereich der amerikanischen Tech-Aktien und hier vor allem beim Nasdaq liegen. Aber wenn wir mal reinschauen, seit Beginn des Jahres und alle Werte, die ich jetzt hier habe, die sind in Lokalwährung, also in der Regel in US-Dollar gemessen, dann zeigt sich, dass Silber im ersten Halbjahr 22,5% zugelegt hat. Und damit hier die Tabelle, die vor mir ist, die habe ich mir mal gezogen hier aus meiner Chartplattform TradingView, habe also mal verschiedene Anlageklassen einfach aufgemacht, habe mal reingeschaut, wie die Performance war in den ersten 6 Monaten. Und für manche sicherlich überraschend, Silber hat mit gut 22% oder führt mit gut 22% die Tabelle an. Warum ist Silber so stark? Ist natürlich auch dem Goldpreis geschuldet. Der Goldpreis hat ja auch in diesem Jahr neue Allzeithochs erreicht, zeitweise bei über 2400 Dollar. Aktuell notiert Gold so bei um die 2350 Dollar, als ich diese Episode für euch aufnehme. Aber die Stärke von Gold, die wir so zu Beginn des Jahres gesehen haben, hat sich dann irgendwann auf Silber übertragen. Und bei Silber, ihr wisst es ja, ich will mich jetzt gar nicht so lange fassen, aus früheren Episoden und Ausgaben, Silber ist in einem deutlichen Defizit, das heißt, die Nachfrage ist größer als das Angebot und diese Lücke, die wurde ja lange Zeit bedient dadurch, dass einfach Silber-ETFs Mittelabflüsse verzeichnet haben und diese Mittelabflüsse haben dann dazu geführt, dass die Silber-ETFs entsprechend Silber verkaufen mussten am Markt und das hat also eben diesen Nachfrageüberhang, können wir mal volkswirtschaftlich sagen, kompensiert. Aber was wir jetzt aktuell sehen, diejenigen unter euch, die die frühere Ausgabe von mir vor einer Woche oder 2 Wochen gehört haben, also Silber jetzt kaufen, die Großen, hört gerne mal rein. Und wenn ihr es nicht getan habt, lasst gerne ein Abo hier vom Podcast da, dann werdet ihr natürlich informiert immer, wenn solche neuen spannenden Folgen online gehen. Die wissen, die also reingehört haben, dass also jetzt die größeren ETFs Kapital wieder aufnehmen, dass Leute hier investieren und dass wahrscheinlich nicht die allerkleinsten dort investieren, weil teilweise pro Woche über 200 Tonnen an Silber vom Markt rausgenommen werden, über diese ETFs allein in den USA. Also das ist also ein Grund, dass Silber in diesem Jahr sehr, sehr stark war bisher, dass Silber auch untermauert ist, wenn auch unter starken Schwankungen. Also das muss man immer wissen, wenn man in Silber investiert. Aber Silber führt also hier diese Performance-Liste an. Wenn wir dann schauen, der Nikkei hat fast 20% im ersten Halbjahr zugelegt in US-Dollar und ist damit also auf Platz 2 hier in diesem Ranking von mir gelandet. Und ich muss sagen, ich finde den Nikkei auch weiterhin spannend, würde aber gucken, ob es mal einen Rücksetzer gibt, weil Rücksätze, ihr wisst, kaufe ich besonders gerne, genauso auch wie bei Silber. Also auch da Rücksätze für mich nach wie vor kaufenswert aufgrund der guten Aussichten in den nächsten Jahren. Und vielleicht soll ich auch mit reinschieben, wenn ich hier spreche von Nachkaufchancen, dann habe ich immer im Hintergrund also einen Horizont von mehreren Jahren, also 3, 4, 5, eher 10, 15 Jahre bei Silber. Beim Nikkei taktisch habe ich jetzt nicht im langfristigen Depot extra gewichtet. Aber taktisch gesehen mal ein Rücksetzer ist eine interessante Einstiegschance, vor allem weil in Japan ja große Reformen gerade was so die Aktienmärkte angeht, angestoßen werden. Also die Renditen der japanischen Unternehmen sind einfach viel zu schlecht, weil sie viel zu viel Eigenkapital haben. Und da wird ja jetzt gerade Druck gemacht, damit hier einfach diese Kennzahlen sich verbessern, um dadurch noch mehr Investoren in den japanischen Aktienmarkt reinzubringen. Also deswegen, das ist ein Prozess, der über Jahre gehen wird, der über Jahre auch die Kennzahlen von japanischen Unternehmen verbessern wird. Aber deswegen, Rücksätze im Nikkei sind sicherlich interessant und kaufenswert. Dann haben wir auf Platz 3 den Nasdaq Composite und auf Platz 4 den Nasdaq 100. Beide nehmen sich nicht viel in der Performance. Der Nasdaq Composite 18% zugelegt im ersten Halbjahr, der Nasdaq 100 17% zugelegt. Also da kommen wir jetzt zu den Tech-Werten. Und da der Unterschied nur, der Nasdaq 100 umfasst also nur die 100 größten Werte aus dem Nasdaq, der Nasdaq Composite ist ein bisschen breiter. Und da sind die großen Tech-Werte drin, also auch eine Nvidia und wie sie alle heißen, die den Nasdaq einfach brutal angeschoben haben in den letzten Monaten. Und da wurde KI natürlich deutlich gespielt. Vielleicht habt ihr das Interview mit mir bei Timo, im Timo Bautzos Kanal gesehen. Ich bin jetzt kein großer Fan vom Nasdaq. Ich finde der Nasdaq ist halt auch ein bisschen, sagen wir mal, ein hemdsärmeliger Index und Finanzwerte dürfen auch nicht rein. Und mehr oder weniger die Tech-Branche oder die Tech-Werte haben den Index komplett, also gerade den Nasdaq 100, komplett gekapert in den letzten Monaten. Natürlich auch ob der starken Performance, aber man hat natürlich auch einen starken Klumpen drin. Also wenn die Top-3-Werte 25% vom Index ausmachen und die Top-10-Werte ein bisschen mehr als 50%, hat er natürlich da eine heftige Klumpenbildung drin. Also ich werde da in Kürze auf YouTube mal noch ein Video machen, ob der Super-ETF, wie ihn manche schon nennen, also ein ETF auf den Nasdaq, ob der wirklich so super ist oder nicht. Also ihr merkt vielleicht schon anhand meiner Sprechhaltung, ich bin da ein bisschen skeptisch, was das angeht. Aber sind wir mal ehrlich, im ersten Halbjahr Nasdaq Composite oder Nasdaq 100 gehörten mit zu den Top-Performern, auch wenn ich jetzt diese Indizes nicht für so gelungen konstruiert halte. Wer überlegt, kann natürlich schauen, ob es einen Rücksetzer gibt und dort einsteigen. Dann Öl hat im ersten Halbjahr um fast 15% zugelegt, natürlich auch den geopolitischen Ereignissen geschuldet und auch natürlich den latenten Spannungen, dass wenn hier in Israel sich die Lage weiter verschärft, wenn hier möglicherweise noch ein Krieg mit der Hisbollah vom Zaun gebrochen wird, das würde dann natürlich den Iran mit reinziehen in diese ganze Gemengelage, also noch viel stärker als bisher. Dadurch natürlich auch die USA und dann wäre auch wieder eine wichtige Ölroute in der Straße von Hormuz gefährdet und wir haben auch schon die Houthi-Rebellen, die auch teilweise schon den Ölhandel oder die Ölschifffahrt unterbrechen. Also von daher ist der Ölpreis im ersten Halbjahr stark geopolitisch getrieben gewesen. Dann haben wir den S&P 500 auf Platz 6 mit so gut 14%, auch natürlich getrieben durch Tech-Werte, muss man sagen, nicht ganz so stark wie der Nasdaq, weil noch ein paar andere Werte drin sind. Aber wenn man mal Vergleiche anschaut, so S&P 500, der ja nach Marktkapitalisierung gewichtet ist, verglichen mit einem S&P 500, der gleichgewichtet ist, dann zeigt sich deutlich, dass die gleichgewichtete Variante ein ganzes Stück hinterherhinkt und dass also momentan die Indizes, gerade der S&P, aber noch viel stärker der Nasdaq, was ich gerade gesagt hatte, nur von sehr, sehr wenigen Werten angetrieben werden. Und das ist natürlich auch, das ist erstmal ein Signal dafür, dass halt nur wenige Bereiche aktuell laufen, ist aber gleichzeitig auch ein Signal dafür, dass man natürlich auch, wenn man in anderen Bereichen unterwegs ist, immer noch gute Aktien finden kann. Aber schließen wir es mal ab auf Platz 6, der S&P 500. Dann haben wir noch den Goldpreis, der hat fast 13% zugelegt im ersten Halbjahr. Ich hatte es vorhin bei Silber schon angedeutet, natürlich auch getrieben durch Käufe von Notenbanken aus den Schwellenländern und natürlich auch durch Leute, die sichere Häfen suchen. Und da finde ich in diesem Jahr besonders beeindruckend bei Gold, dass obwohl die Realzinsen positiv sind, also in den USA deutlich positiv. Und nur mal zum Verständnis für diejenigen, die den Begriff nicht kennen, der Realzins, also der Zins nach Abzug der Inflation. Also angenommen, eure Bank zahlt euch 5% Zins und die Inflation wäre bei 7%, dann würdet ihr real minus 2% verlieren. Andersrum, ihr bekommt 5%, die Inflation ist bei 3%, dann verdient ihr real 2%. Das heißt, euer Kapital wird real gesehen mehr, eure Kaufkraft steigt. Und der Realzins in den USA ist aufgrund der gefallenen Inflation und der immer noch hohen Zinsen positiv. Und das ist eigentlich ein sehr nachteiliges Umfeld für Gold. Und trotzdem hat sich der Goldpreis perfekt gehalten. Er hat auch die Marke von $2,300 bisher super verteidigt. Er konnte wieder ansteigen in Richtung von fast $2,400. Und das zeigt natürlich, dass der Goldpreis stark untermauert ist, dass hier Käufer drin sind, die trotz allem weiterhin kaufen. Und das ist natürlich eine beeindruckende Stärke, vor allem in einem Umfeld, wo wir ja in den USA noch gar keine Zinssenkungen gesehen haben. Und da muss ich sagen, das ist für mich auf jeden Fall ein perfekter, perfekte Anlage natürlich. Ihr wisst, in meinem Depot, ich habe so bis zu 20% Goldanteil derzeit und ich plane das auch so weiter beizubehalten. Aber ich werde natürlich Rücksätze, auch wenn es danach nicht aussieht. Aber bei Gold, Gold ist ja immer so, es wird auch in illiquiden Phasen dann mal wieder reinverkauft, eine große Stückzahl. Also es wäre jetzt auch nicht verwunderlich, wenn Gold mal 100 oder 200 Dollar ganz abrupt fällt, würde ich das als absoluten Nachkaufgrund sehen oder als Nachkaufgelegenheit sehen und bei Gold einsteigen. Also ihr merkt schon, von den Werten, die im ersten Halbjahr gut gelaufen sind, gerade vor allem Silber, bin ich ein Fan davon, nachzukaufen, wenn es einen Rücksetzer gibt. Den Nikkei, taktisch gesehen auf ein paar Jahre, bin ich ebenfalls ein Fan. Beim Nasdaq bin ich einfach von der Indexkonstruktion her jetzt kein Fan und habe auch einige der Tech-Aktien sowieso bei mir im langfristigen Depot. Deswegen bin ich da eher auf die Aktien gepolt als auf den Index. Und natürlich nehmen wir noch Gold mit rein. Bei Gold sehe ich ebenfalls Rücksetzer weiterhin kaufenswert. Also kurzum, ein Teil der Werte, die sehr gut gelaufen sind im ersten Halbjahr, sind, wenn man sie ein bisschen billiger bekommt, weiterhin kaufenswert. Und bis dahin warte ich als Investor einfach ab. Zum Teil habe ich die Werte ja schon sehr lange im Portfolio und deswegen warte ich einfach drauf, dass ich sie auch billiger bekomme und springe jetzt nicht auf den Zug auf. Und deswegen, ja, mal ein paar Gedanken von mir zur aktuellen Situation, der Top-Performer im ersten Halbjahr. Und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.